brachte das Geld und legte es zu den Füßen der Apostel. Hier haben wir ein erstes Beispiel dafür, wie der Mutmacher Barnabas andere ermutigt. Das wird hier nicht genau im Text gesagt, aber in diesem Zusammenhang wird sein Spitzname genannt, der Ermutiger. Und so hat das, was er tut, sehr stark mit Ermutigung zu tun, nämlich er spendet. Und wenn wir das etwas weiter fassen, dann können wir sagen, Ermutigung geschieht durch praktische Hilfe. Dazu gehört auch Spenden. Der Barnabas ist auf der Insel Zypern geboren und aufgewachsen ist er dort auch, lebte zur Zeit dieses Berichtes allerdings in Israel und dort wurde er vom christlichen Glauben überzeugt und schloss sich dort der christlichen Gemeinde in Jerusalem an. In einer Zeit, in der es keine Krankenversicherung gab, keine Sozialhilfe, keine Renten, da geschah das immer wieder, dass Leute verarmt sind und nicht das Nötigste zum Leben hatten. Auch in der Jerusalemer Gemeinde gab es solche. Kannst du dir vorstellen, wie man sich fühlt, wenn man gar nicht weiß, wie man seine Miete bezahlen kann? Und wovon man sich und seine Kinder ernähren soll? Den Christen in Jerusalem ging diese Not ihrer Mitmenschen und besonders auch ihrer Mitchristen an die Nieren. Und sie gründeten sozusagen die Jerusalemer Tafel, ein Vorläufer und Ideengeber aller Tafeln, die es ja auch heute gibt. Auch Barnabas machte da mit und half gern, denn ihm war völlig klar, ich kann doch nicht tatenlos mit angucken, wie Leute aus meiner Gemeinde das Nötigste zum Leben fehlt und ich lebe im Überfluss. Wie kann ich da noch mit gutem Gewissen sagen, ich liebe Gott und ich liebe auch meine Glaubensgeschwister? Barnabas spürte einfach, was später der Apostel Johannes in einem Brief so ausgedrückt hat: Angenommen, jemand hat alles, was er in der Welt braucht, und nun sieht er einen anderen Gläubigen notleiden, verschließt aber sein Herz vor ihm. Wie kann er dann behaupten, er liebe Gott? Meine lieben Freunde, unsere Liebe darf nicht nur aus schönen Worten bestehen, sie muss sich in der Tat zeigen. Liebe zeigt sich immer, auch durch Taten. Echte Liebe ist immer mehr als nur Worte. Und ob wir es nun mit Glaubensgeschwistern zu tun haben oder mit Menschen, die nicht zur Gemeinde gehören, praktische Nächstenliebe ermutigt andere generell. Barnabas Liebe zeigte sich darin, dass er ein Stück Land, einen Acker verkauft hat und das Geld spendete. Und diese tatkräftige Hilfsbereitschaft, die ermutigte die Notleidenden. Das wird hier nicht extra erwähnt, aber das ist die natürliche Folge davon. In unserer früheren Gemeinde in Jever hatten wir einen Umbau geplant. Und dann hatte eine Frau, eine Witwe, die nicht reich war, uns die Auszahlung ihres Sparvertrages überwiesen. 10.000 D-Mark damals. Und mit Hilfe der EG konnten wir dann dieses Geld auch mit einbringen und umbauen und die Gemeinderäume schön neu gestalten. Das war eine große Ermutigung für uns. Und ich denke zum Beispiel auch an die Flutkatastrophe 2021 im Ahrtal, die vielen Menschen in große Not gebracht hat. Und in den Interviews, die ich im Fernsehen gesehen habe, wurde das immer wieder deutlich, habe ich das gehört, wie diese praktische Unterstützung der Fluthelfer, aber auch die Spendenbereitschaft so vieler Menschen im Land, den Flutopfern Mut gemacht hat. Auch unsere Freunde in Rheinbach, bei Bonn liegt das, waren davon betroffen und haben uns erzählt, genauso ist das, dass das unwahrscheinlich tröstet, wenn man sieht, wie viele hilfsbereit sind und hat ihnen hinweggeholfen über die ersten großen Probleme, die sie hatten. Neuanfang war möglich, hat sie dazu ermutigt. Ihre Herzen waren voller Dankbarkeit. So ist das. Eine Spende zeigt dem Notleidenden, dass er nicht vergessen und verloren ist, sondern dass andere in Liebe an sie denken. Und Spendengelder lassen ihn natürlich auch nicht nur Mitleid spüren, sondern lindert auch ganz konkret zum Beispiel materielle Sorgen. Finanzielle Hilfe macht Mut. Und die Caritas, die nennen deshalb ihre Spendenaktion im Advent immer Mut machen. Im 2. Mose, Kapitel 6, da fand ich einmal einen interessanten Bibelvers, der deutlich macht, dass es Situationen gibt im Leben, in denen Menschen so fertig sind, dass sie auf ermutigende Worte allein überhaupt nicht mehr hören können. Das war die Zeit, in der das Volk Israel in der ägyptischen Sklaverei lebte, und er teilte eines Tages Mose dem Volk mit, dass Gott sie aus dieser Sklaverei befreien wollte. Und so heißt es da: aber sie glaubten ihm nicht, so erschöpft waren sie von der harten Arbeit, sie waren völlig entmutigt. Hier erkennen wir, Menschen können durch große Not im Leben so sehr entmutigt sein, dass sie kein offenes Ohr mehr für Trostworte oder auch für die gute Nachricht der Erlösung haben. Das war auch den Christen immer wieder bewusst, die sich sehr um notleidende Menschen gekümmert haben. Ich denke zum Beispiel an den William Booth hier, der Gründer der Heilsarmee war. Der prägte das Wort: einem hungrigen Menschen kann man schlecht das Evangelium predigen. Deshalb gab auch die Heilsarmee eine Parole aus, sehr griffiger Spruch: Suppe, Seife und Seelenheil. Genau diese Devise kennen heute noch viele Missionsgesellschaften oder auch andere christliche Initiativen, zum Beispiel denke ich auch GAIN, mit denen ihr unterwegs seid. Die Liebe, die Jesus uns schenkt, drängt uns einfach, dass wir uns neben dem geistlichen Wohl auch um das äußere Wohl der Menschen kümmern. Und konkret, praktische Hilfe kann den Weg bereiten, dass ein Mensch überhaupt erstmal fähig wird, auf Gottes Wort zu hören. Lassen wir uns also anstecken von Barnabas und den ersten Christen. Lassen uns ganz handfest andere ermutigen. Dadurch, dass wir für notleidende Menschen spenden oder auch für Missionare. Dass wir auch unsere eigene Gemeinde nach unseren Kräften finanziell unterstützen. Denn finanzielle Probleme können nicht nur einem Vorstand ordentlich Sorgen machen, sondern eine ganze Gemeinde frustrieren. Ermutigen aber auch dadurch, dass wir Zeit spenden, anderen zuhören und auch jemand, der krank ist, besuchen oder im Haushalt oder im Garten helfen. Das ist zum Beispiel. Oder einem gestressten Ehepaar einmal die Kinder für einen Nachmittag oder Abend abnehmen und sie hüten. Und so weiter. Gott ermutigt uns durch das Vorbild von Barnabas, dass wir anderen durch unsere Spenden und ganz praktische Hilfe Mut machen können. Eine erste Spur, die wir hier verfolgt haben. Jetzt kommen wir zu einer zweiten. Es heißt hier in Apostelgeschichte 9, Saulus kam nach Jerusalem und wollte sich dort den Christen anschließen. Saulus, das war der Paulus, der hieß früher Saulus. Aber sie hatten noch immer Angst vor ihm, heißt es da. Er hatte ja früher die Christen verfolgt und sie töten lassen. Sie konnten das einfach nicht glauben, dass er wirklich einer von ihren geworden war, also Christ geworden war. Dann nahm Barnabas die Sache in die Hand, heißt es hier, und er brachte ihn zu den Aposteln. Er erzählte ihnen, wie Saulus auf dem Weg nach Damaskus den Herrn gesehen und der Herr zu ihm gesprochen hatte. Er schilderte ihnen auch, wie mutig Saulus dann in Damaskus im Namen von Jesus aufgetreten und für diesen Namen eingetreten war. Von da an ging Saulus bei den Aposteln in Jerusalem aus und ein. Barnabas, was ermutigt hier? Wodurch? Ich nenne das einmal so: durch seine Hilfe bei der Eingliederung eines Neuen in die Gemeinde. Ermutigung praktizieren bedeutet also, sich um die Neuen kümmern und Hilfe bei der Eingliederung in die Gemeinde geben. Wir hören hier im Text von Paulus erste Reise nach Jerusalem nach seiner Lebenswende. Und dieser erste Besuch, der ereignete sich ungefähr 3 Jahre nach seiner Begegnung mit dem auferstandenen Jesus auf der Straße bei Damaskus. Und diese Begegnung mit Jesus machte aus dem Christenverfolger Saulus eben ein Prediger der guten Nachricht von Jesus. Und das war für Paulus, der ja damals noch Saulus hieß, nicht gerade ungefährlich, sich in diese Stadt zu begeben, in der auch seine ehemaligen jüdischen Freunde ja waren und lebten, mit denen zusammen er Christen verfolgt und getötet hatte. Natürlich würden sie ihn als einen Abtrünnigen ansehen und sein Leben konnte in Gefahr geraten. Und trotzdem ging er in die Stadt und suchte dort seine Glaubensgeschwister auf. Er hoffte auf liebevolle, geschwisterliche Aufnahme bei ihnen, aber da musste er eine herbe Enttäuschung erleben. Er versuchte, sich der Gemeinde anzuschließen, aber die Christen nahmen ihn nicht auf, heißt es. Sie schenkten ihm kein Vertrauen. Sie glaubten ihm nicht, dass er, der Christenhasser, nun auch ein Jesusjünger geworden war. Es ist nur nicht ganz klar, ob Paulus die Gottesdienste besuchte und dabei misstrauisch beäugt wurde oder ob er gar nicht erst zu diesen Untergrundveranstaltungen und Gottesdiensten eingeladen worden ist. Aber die Christen jedenfalls zweifelten an Saulus Aufrichtigkeit und die Echtheit seiner Bekehrung. Und sie misstrauten ihm und dachten wohl, dass er sie ausspionieren wollte, um sie danach umso besser verfolgen und ans Messer liefern zu können. Dies ist ja bis heute ein Problem in den Untergrundgemeinden, dass das so passiert. Und das muss für den Paulus und seinen jungen Glauben sehr entmutigend gewesen sein. Das tut einfach weh, wenn Glaubensgeschwister einem nicht glauben. Und wenn man Misstrauen und Abweisung erfährt statt Liebe und herzliche Gemeinschaft. So gern hätte Saulus sich mal mit den Aposteln Petrus und Johannes und Jakobus ausgetauscht, hätte mit denen reden wollen, die Jesus persönlich gekannt haben, aber man ließ ihn gar nicht erst zu ihnen. Und jetzt kommt eben Barnabas ins Spiel. Er macht hier seinem Namen wirklich alle Ehre und hat durch sein mutiges, liebevolles Verhalten den Saulus sehr ermutigt. Barnabas, der sich ausführlich ja mit Saulus unterhalten hat, da bin ich ganz sicher, bekam dadurch den Eindruck, dieser Mann, der meint es wirklich ehrlich. Durch seine Seelsorgebegabung, der erkannte Barnabas, dieser ehemalige Christenverfolger und Pharisäer, der zieht da jetzt keine fromme Show ab. Und er wusste aus seiner Seelsorgeerfahrung, dass dieser Christenverfolger und Pharisäer wirklich ein Nachfolger von Jesus geworden ist. Und so nahm er Barnabas, heißt es hier, der Barnabas den Saulus mit zum Petrus und Jakobus und er legte für ihn ein Wort ein. Und das Eis schmolz und Saulus wurde ein anerkanntes Mitglied der Gemeinde in Jerusalem. Wie gut können wir sagen, was wäre wohl geschehen, wenn Barnabas das nicht gemacht hätte? Ich komme mal zu uns. Es kann sehr frustrierend sein, wenn jemand versucht, in einer Gemeinde Fuß zu fassen und wenn die Christen dort so eine verschworene Truppe sind. Dass man überhaupt keine Chance hat, in den Kreis aufgenommen zu werden, wenn die Gemeindeglieder Angst haben, auf neue oder noch nicht Christen zuzugehen oder wenn sie in ihrer Aufmerksamkeit und ihren Gesprächen so sehr auf sich selbst fixiert sind, dass sie neue Besucher nicht wahrnehmen oder links liegen lassen. Einen kleinen Eindruck davon, wie man sich bei sowas fühlt, habe ich vor Jahren mal bekommen, als ich den Versuch unternommen habe, in einer Volleyballgruppe im MTV Jever mitzumachen. Ich ging da also zum Training und die maßgebenden Leute dort haben durch ihr Verhalten und dann zum Schluss auch durch ihre Worte zum Ausdruck gebracht, dass sie mich nicht gebrauchen können. Die ließen mich da nicht mal mitspielen, sondern ich habe da eine ganze Stunde nur blöd rumgestanden. Und das alles, obwohl da eine nette Anzeige in der Tageszeitung stand, dass man Mitspieler sucht. Zum Glück war dann mein zweiter Versuch, nämlich mich der Tischtennisgruppe des MTV Jever anzuschließen, erfolgreicher. Und dort hat man mich dann wahrgenommen und mich zum Mitspielen auch eingeladen und bald gehörte ich einfach dazu, wurde Stammspieler in einer Mannschaft und machte Punktspiele in der Kreisliga und so weiter. Verstehst du? Sowas wie in dem Volleyballverein sollte einfach niemals passieren und schon gar nicht hier bei uns in der Gemeinde. Dass Besucher links liegen gelassen werden, dass man sie nicht anspricht, man ihnen auf irgendeine andere mögliche oder unmögliche Weise zu verstehen gibt, dass sie gerade nicht die sind, auf die man gewartet hat. Wenn wir in unseren Veröffentlichungen zum Beispiel schreiben, herzlich willkommen, oder das ganz groß da an der Straße steht auf so einem Plakat, dann wäre es gut, wenn wir uns auch so verhalten, den Neuen gegenüber. Uns verhalten wie gute Gastgeber, denen das Wohl des Gastes sehr am Herzen liegt. Ja, junge Christen und auch neue Gemeindebesucher, die brauchen solche Freunde wie den Barnabas. Sie brauchen Begleiter, die ihnen Vertrauen entgegenbringen und sich für sie interessieren und einsetzen. Freunde, die ihnen helfen, heimisch zu werden in der Gemeinde, die sie eventuell auch mit anderen Gemeindegliedern in Kontakt bringen und die ihnen vermitteln, wie der Hase so läuft in der Gemeinschaft der Christen. Das ist sehr ermutigend für neu. Ich denke, dass das bei uns hier auch schon geschieht, aber da ist sicher auch noch Luft nach oben. Lass uns doch alle immer wieder neu darüber nachdenken. Was kann ich tun, damit jeder in unserer Gemeinde, besonders auch die Neuen, sich angenommen fühlen? Wie kann ich helfen, dass neu zum Glauben gekommene begleitet werden, in die Gemeinde eingegliedert werden können? Das war die zweite Spur, die wir verfolgt haben, nur noch eine dritte. Ganz auf dieser Linie liegt diese nächste Spur von Barnabas, und zwar diesmal in der Gemeinde in Antiochia in Syrien. Das ist übrigens das heutige Antakya, so heißt es wohl, so ähnlich, Antakya. Wir haben beim Erdbeben in Syrien öfter diese Stadt mit Namen genannt bekommen, Antakya. Und da heißt es so in Apostelgeschichte 11, die von der Gemeinde, die in der Verfolgungszeit nach der Ermordung von Stephanus aus Jerusalem geflohen waren, kamen zum Teil bis nach Phönizien, Zypern und Antiochia. Sie verkündeten die Botschaft Gottes zunächst nur unter den Juden. Aber einige von ihnen, die aus Zypern und Cyrene stammten, kamen nach Antiochia und verkündeten dort auch den Nichtjuden die gute Nachricht von Jesus, dem Herrn. Gott stand ihnen zur Seite, sodass viele Menschen zum Glauben kamen und Jesus als den Herrn annahmen. Die Gemeinde in Jerusalem hörte davon, und die Apostel schickten Barnabas nach Antiochia. Als er hinkam und sah, was Gott dort gewirkt hatte, freute er sich. Er machte allen Mut und bestärkte sie in ihrem Vorsatz, dem Herrn treu zu bleiben. Denn Barnabas war ein tüchtiger Mann, erfüllt mit dem Heiligen Geist und mit lebendigem Glauben. Gott führte der Gemeinde immer mehr Menschen zu. Apostelgeschichte 11. Barnabas ermutigt also hier auf eine dritte Weise, nämlich er hat mutmachende Worte für junge Christen. Andere ermutigen heißt andere im Glauben bestärken. Es wird hier in Kapitel 11 berichtet, dass damals in Antiochia die erste christliche Gemeinde entstand, in der auch nicht jüdische Christen waren. Bisher gab es nur jüdisch christliche Gemeinden. Jetzt aber wagten es Flüchtlinge aus Zypern, und das war ja die Heimat von Barnabas, in Antiochia ganz unerschrocken den Nichtjuden von Jesus zu erzählen. Und Barnabas, von dem die Apostel ja wussten, dass er geistliches Urteilsvermögen besaß und eine Seelsorgebegabung hatte, er wurde in diese junge Gemeinde geschickt, um zu sehen, ob diese nichtjüdischen Männer und Frauen, die noch vor kurzem die griechischen und die römischen Götter verehrt hatten, ob die auch wirklich Christen geworden waren. Und wenn ja, dann brauchten sie ja dringend biblische Unterweisung. Denn im Gegensatz zu den Christen mit jüdischem Hintergrund hatten die keinen blassen Schimmer vom lebendigen Gott und von seinen Geboten und Zusagen aus der Bibel. Barnabas stellte in Antiochia ganz schnell fest, dass Gott wirklich auf ganz wunderbare Weise Juden und Syrer gerettet hatte. Und es heißt hier, er freute sich sehr darüber. Und so erfüllte er seine Aufgabe als Ermutiger und bestärkte die jungen Christen in ihrem Glauben. Wie er das allerdings gemacht hat, das wird hier nicht gesagt. Aber dazu gehört sicher zum Beispiel, ihnen das Evangelium von Jesus noch genauer zu erklären. Oder dass er auf ihre Fragen einging, versuchte, aufkommende Zweifel zu zerstreuen. Oder dass er getröstet hat, wenn Christen Schweres durchmachen mussten. Und dass er sie angespornt hat, den neuen Jesus-Glauben im Alltag ganz praktisch auch zu leben. Wir können von Barnabas lernen, dass wir doch uns freuen darüber, was Gott im Leben anderer Christen tut. Und dass wir ihnen das auch mal sagen, dass wir das bemerkt haben. Andere ermutigen kann konkret bedeuten, dass wir jemand mal sagen, du, das finde ich richtig schön, dich hier zu sehen heute. Oder das, wie Gott dich verändert hat in letzter Zeit. Ich freue mich darüber, wie treu du dabei bist. Oder danke für deinen Beitrag heute, der hat mich sehr ermutigt. Schön, dass du etwas von dir erzählt hast oder so ähnlich. Von Barnabas ermutigen lernen bedeutet, wir, die wir schon länger mit Jesus leben, haben das Vorrecht und die Aufgabe auch, anderen, die noch bei ihren ersten Schritten sind, dabei zu helfen. Vielleicht treffen wir uns mal zum Tee oder zum Kaffee, um gemeinsam in der Bibel zu lesen, miteinander zu beten. Oder wir führen zu zweit oder auch zu mehreren mal einen Glaubensgrundkurs durch, einen Bibelkurs, wie wir das demnächst hier vorhaben, auch in der Gemeinde. So kann man das tun. So können wir von Barnabas lernen, andere Menschen Mut zu machen. Noch eine letzte Spur habe ich für uns heute Morgen. Und zwar aus der Apostelgeschichte Kapitel 15. Da heißt es so: Damals kamen einige Christen aus Judäa nach Antiochia und erklärten, ihr könnt nicht gerettet werden, wenn ihr euch nicht beschneiden lasst, wie es das Gesetz von Mose vorschreibt. Paulus und Barnabas bestritten das und hatten eine heftige Auseinandersetzung mit ihnen. Die Brüder beschlossen deshalb, Paulus und Barnabas und einige andere aus der Gemeinde nach Jerusalem zu senden. Sie sollten den Aposteln und Gemeindeältesten dort die Streitfrage vorlegen. Die beiden Abgesandten gingen mit Paulus und Barnabas wieder nach Antiochia und vor der versammelten Gemeinde übergaben sie den Brief der Apostel. Als er vorgelesen wurde, freuten sich alle mit dem ermutigenden Bescheid. Barnabas ermutigt hier andere durch die Verteidigung des Evangeliums, so habe ich das einmal genannt. Ermutigen heißt, sich für die Freiheit und die Wahrheit des Evangeliums einzusetzen. Barnabas und Paulus waren inzwischen zu einem Missionsteam geworden und hatten ihre erste Missionsreise hinter sich und waren nun wieder zurück in ihre Heimatgemeinde Antiochia. Und da kommen, so heißt es hier, eines Tages Christen aus Jerusalem in die Gemeinde und behaupten Folgendes: Wer richtig Christ sein will, der braucht als nichtjüdischer Mann auch unbedingt die jüdische Beschneidung, nämlich das äußere Zeichen der Zugehörigkeit zum Volk Gottes. Und das sei heilsnotwendig. Sie meinten, kurz gesagt, du musst erstmal Jude werden, um dann ein richtiger Christ zu sein. Glauben an Jesus, sich taufen lassen, alles gut und schön, aber dann brauchst du auch noch unbedingt die Beschneidung, um in den Himmel zu kommen. Barnabas hörte sofort, dass an dieser Verkündigung irgendetwas nicht stimmte. Diese Botschaft, die leugnete ja, dass die Erlösung allein durch die Gnade Gottes und den Glauben an Jesus kommt. Eine menschliche Handlung, ein Ritual sollte nun plötzlich retten und ewigkeitsentscheidend sein. Dagegen bezog der Barnabas klar Stellung. Er wusste, seit dem Tod von Jesus war das alttestamentliche Zeremonialgesetz mit seinen Reinigungs- und Essensvorschriften und auch die Beschneidung, die war nicht mehr maßgebend für Christen. Und der Mutmacher Barnabas hat deshalb diese Jerusalemer Christen mit ihrem falschen Lehre zum Thema, wie wird man Christ oder wer ist ein Christ, er hat die nicht ermutigt. Er hat ihnen nicht gesagt, Hauptsache wir glauben alle an Jesus und diese ganze Beschneidungsfrage ist doch völlig unwichtig. Jeder soll da glauben und tun, was er will. Nein, Barnabas hat auch die Gemeinde nicht in der Weise ermutigt, dass er gesagt hätte, naja, wir sehen das zwar anders als die Jerusalemer Christen, aber man muss an der Stelle tolerant sein. Macht, was ihr so denkt und für richtig haltet. Die Ermutigung, die Barnabas für die Gemeinde hatte, sah anders aus. Und zwar so, es heißt hier, er widersprach den falschen Lehren öffentlich und hatte eine heftige Diskussion mit diesen Falschlehrern aus Jerusalem. Und so hat er das wahre Evangelium verteidigt. Barnabas war an der Stelle zum Apologeten geworden. Das heißt, zu jemandem, der den Glauben, den christlichen Glauben, verteidigt. Aha, ein Apologet. Ermutigt also Christen? Ja, wieso? Weil er sich liebevoll dafür einsetzt, dass falsche Lehren die Christen nicht mehr bedrücken und verwirren können. Barnabas nutzte damals in der Situation auch noch die Unterstützung der Apostel, die dann in einem Brief erklärt haben, dass die Beschneidung nicht Bedingung ist, um Christ zu sein. Und heute findest du diese Klarstellung zum Beispiel im Galaterbrief. So konnten die Christen in Antiochia wieder aufatmen, wurden ermutigt, denn sie hatten schon befürchtet, dass sie jetzt neben der Beschneidung auch noch alle anderen weiteren jüdischen Gesetze strikt einhalten müssten. Ermutigung geschieht auch heute noch auf die gleiche Weise, dass wir uns dafür einsetzen, dass der christliche Glaube nicht verfälscht wird, dass wir also apologetisch auch reden. Wie geht das? Ich habe uns mal zwei Beispiele noch zum Schluss mitgebracht. Wenn wir zum Beispiel merken, dass in unserer Gemeinde jemand Lehren annimmt oder verbreitet, die Gesetzlichkeit fördern, wenn also neben den biblischen Geboten noch andere Gesetze so aufgestellt werden, die angeblich unabdingbar sind, wenn man ein echter Christ sein will, dann sollten wir dagegen halten und mit biblischen Argumenten die Freiheit des Glaubens verteidigen. Da darf es keine falsche Toleranz geben in der Gemeinde, keine Duldung gegen solche gesetzlichen Tendenzen und damit gegen die Verdrehung des befreienden Evangeliums. Ich erinnere mich noch, wie ich vor Jahren mal eine Christin froh gemacht habe, als ich ihr anhand der Bibel gezeigt habe, dass da nirgends etwas davon steht, dass Hosentragen zum Beispiel für Frauen verboten sei oder sie im Gottesdienst ein Kopftuch tragen muss. Ja, es gibt sie immer noch, solche von frommen Menschen gemachten Gesetze, die man versucht, als biblisch zu verkaufen. Behauptungen wie zum Beispiel, um richtig Christ zu sein, darfst du keinen Alkohol trinken und nicht tanzen, darfst keine Rockmusik anhören, kein Fleisch essen, nicht rauchen. Oder um vollwertig Christ zu sein, brauchst du nach deiner Wiedergeburt noch unbedingt die Geistestaufe. Wir sollten sowas entschieden zurückweisen, denn wer das tut, wer sich für die christliche Freiheit einsetzt, macht anderen Christen wirklich Mut. Solchen, die unter der Last von selbstgemachten Gesetzen leiden, die manchmal sogar zu Heuchlern werden, weil sie dann heimlich das tun, was man als Christ angeblich nicht tun darf. Wer sich für die Wahrheit der Bibel in liebevoller geistlicher Weise einsetzt, wer die christliche Freiheit verteidigt, der ermutigt tatsächlich andere Christen. Und da gibt es noch einen anderen Bereich, einen zweiten habe ich hier heute Morgen. Ein anderes Beispiel für die Verteidigung biblischer Wahrheit heißt Bibelkritik zurückweisen. Den Zweifel an der Zuverlässigkeit der Bibel haben schon manch einen Schüler und Studenten und auch gestandenen Christen sehr entmutigt. Diese Verunsicherungen, die können entstehen durch geschickte, liberale und wissenschaftlich getarnte Bibelauslegung, historisch-kritische Bibelauslegung, die ja Sachkritik übt an den Aussagen der Bibel. Und diese Angriffe auf die Zuverlässigkeit der Bibel erleben wir in Gesprächen mit anderen Christen oder auch durch Literatur oder auch Internetbeiträge, wie zum Beispiel die Internetplattform Worthaus. Darüber hinaus kann auch die Widersprüchlichkeit zwischen den Aussagen der Bibel und wissenschaftlichen Erkenntnissen Christen verwirren und verunsichern. Der Klassiker: Evolution oder Schöpfung. Da können wir Ermutiger sein, wenn wir im Gespräch Vertrauen in die biblischen Aussagen vermitteln. Oder wenn uns selber die Themen überfordern, können wir entsprechende christliche Literatur oder auch Internetseiten empfehlen. Wir können Mutmacher für andere sein, wenn wir anderen helfen, ihre Zweifel und Fragen zu überwinden und zu glauben, ja, die Bibel enthält nicht nur ein paar göttliche Worte, sondern sie ist als Ganzes wirklich Gottes Wort. Sie sagt die Wahrheit. Gott hat die Schreiber der Bibel inspiriert und hat sie vor Fehlern bewahrt. Das heißt, Gottes Wort ist im Menschenwort. Ja, lasst uns dabei helfen, die gesunde Lehre des freimachenden Evangeliums zu bekräftigen und falsche und kranke Lehren abzuwehren. Barnabas machte das mit Erfolg und hat es im Auftrag von Jesus getan. Auf liebevolle Weise ist er eingetreten für die Freiheit des Evangeliums und für seine Wahrheit. Also Apologetik ist heute in vielen christlichen Gemeinden ziemlich out und unbeliebt, aber ich denke, absolut notwendig. Das ist ein Dienst der Liebe und der Ermutigung für Christen und Nichtchristen. Barnabas, ein Mutmacher. So unser Thema heute Morgen. Vier Bereiche haben wir gesehen. Einmal praktische, konkrete Hilfe leisten. Zweitens sich um die Neuen in der Gemeinde kümmern. Drittens andere im Glauben bestärken. Und viertens für die Freiheit und Wahrheit des Evangeliums eintreten. Wollen wir solche Mutmacher sein? Ich will das. Ich schließe mit dem Wort von Dr. Jörg Dechert, dem Leiter des EAF, Evangeliumsrundfunk. Wir brauchen selber Mut und jeder kennt jemanden, der Mut braucht. Lassen Sie uns gemeinsam zu Mutmachern werden mit Gott an unserer Seite. Und dazu sage ich Amen. Ja, so soll das sein. Wir singen jetzt gleich ein.